Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Nach einer längeren Pause sind wir jetzt zurück. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich ein paar meiner Aussagen der letzten Folgen revidieren muss. Nichts Schlimmes, nichts Trainingsspezifisches, aber für alle, die letzte Folge gehört haben über die Mehrhunderhaltung und meine großspurigen Kommentare, dass nicht mehr als 4 Hunde bei mir einziehen, weil ich ja auch nicht mehr Boxen habe. Tja, jetzt ist es soweit, Nummer 5 wohnt seit 4 Wochen bei uns, ein Australian Coolie, auch wieder aus Australien, aber nicht direkt von mir importiert, sondern von einer deutschen Züchterin übernommen, der jetzt unser Rudel bereichert. Und ja, gleich Versprechen Nummer 2 ebenfalls gebrochen, dass ich denn mir keinen älteren Hund mehr als 8 Wochen nehmen würde, denn der Bayou, jetzt kommen die Namen schon durcheinander bei 5, der Coupard ist ein Jahr alt und wird in Zukunft bei mir in der Spürhundearbeit sowie im Tracking ausgebildet werden. Heute darf ich bei mir begrüßen, beziehungsweise darf ich mich bei der Sabine begrüßen, zu einer zweiten Folge. Die Sabine und ich haben ja schon vor längerem eine Folge aufgenommen, danke, und haben beschlossen, da heute eine kleine Fortsetzung zu machen. Und das große Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist: zwickt's, zwackt's oder simuliert's? Das hast du so schön
formuliert. Ja, genau, formuliert. Weil ich ein Thema gesucht habe, das ein bisschen griffig ist und doch klar macht, dass es heute über Schmerzen gehen wird.
Genau. Und das Thema Schmerzen ist eigentlich, also gerade jetzt, wenn man mehrere Hunde hat, leider was Alltägliches, vor allem wenn man dann schon ein bisschen paranoid wird, wie ich. Und ich habe ja im Trainer- und Trainingskollegenbereich relativ viele Kollegen, denen es ähnlich geht, die dann schon irgendwo ein Zwicken, ein Zwacken sehen bei ihrem Hund, eine Schrittverkürzung, eine Schrittverlängerung, ein Humpeln, ein Lahmen, ein heute schaut er aber schief, ja, oder hält den Kopf nicht ganz gerade und das linke Ohr ist leicht eingerollt.
Das brauchst du gar nicht sagen, wenn du auf meine Bib schaust, die schaut immer so aus.
Ja, aber das hat gerade gut gepasst. Ja, also gerade im Hundesportbereich, glaube ich, ist das ein Thema, wo wir oft schon zu viel sehen. Aber auch, also was ich gerade im Bereich habe vom Verein, von den Leuten, viele Leute verdrängen es auch, beziehungsweise wollen es nicht wahrhaben oder negieren es und sagen es, dann muss er halt durch.
Das finde ich ist eine super Ansage. Mein größtes Problem als Hundehalter sind oft Männer, interessanterweise, sind die Hundeführer, aber auch Hundeführerinnen natürlich, die selber im Sport sehr erfolgreich waren, die selber im Sport Hochleistungen gebracht haben, sei es beim Tennisspielen, in der Leichtathletik, beim Skifahren, ist völlig egal. Das sind die Menschen, die gelernt haben, wurscht, ob es zwickt oder zwackt, ich beiß den Mieter jetzt durch. Mhm. Und wir kennen das aus der Trainingswissenschaft und da heißt es, no pain, no gain. Das heißt, wenn es nicht vorher wehtut, wirst du nicht erfolgreich. Wir wissen, dass sich Muskulatur am besten dann anbildet, wenn die vorhandene Muskulatur wirklich ganz stark arbeitet, wenn die weit aus ihrem Wohlfühlbereich heraus gefordert und gefördert wird. Und das heißt, dass der Hund am nächsten Tag ein bisschen steif ist, dass der Hund am nächsten Tag ein bisschen kürzere Schritte macht, das gehört zu einem effektiven Training, wenn wir jetzt um körperliche Verbesserung trainieren, einfach dazu. Aber wo? Verflixt noch einmal, wo ist die Grenze?
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil der Unterschied von, ich bin mit meinem Hund eine Bergtour gegangen und der hat am nächsten Tag Muskelkater, bis hin zu, der hat schon eine Bizepssehnenentzündung, da gibt es dann schon für mich noch Grenzen von Belasten und Überbelasten. Und natürlich muss ich, um einen guten Muskelaufbau zu haben, immer ein bisschen in diese Überbelastung hineingehen.
So an der Grenze, genau, zwischen Belastung und Überbelastung, da trainiert es sich am effektivsten. Ja, aber dieses, weißt du was, für mich der Knackpunkt ist gar nicht diese magische Grenze. Für mich ist der Knackpunkt der, mein Hund wird nicht gefragt, ob er sich da durchbeißen möchte. Ich kann entscheiden, wenn mir beim Matchball schon, weiß ich nicht, die Füße brennen, will ich da durch oder nicht. Mein Hund hat diese Möglichkeit nicht. Und jeder, der sagt, er hat sie, der führt keinen Sporthund. Weil wir haben es gerade jetzt bei unserem Training gesehen. Die weichen, führersensiblen Hunde, die für dich alles tun,
Feuer gehen, ja.
Die schickst du tatsächlich auch mit drei Beinen durchs Feuer.
Ja.
Der Terrier, der von vornherein schon einmal überlegt, was bringt mir das, wenn ich jetzt für dich arbeite, den...
Ich hoffe, wir reden nicht von dir.
Nein. den kannst nicht überzeugen und sagen, so, jetzt tut da was weh, aber jetzt machst du das bitte trotzdem. Und ich finde dieses Thema Schmerz, gerade aus meiner Geschichte mit der Lahmheit, so wahnsinnig interessant. Aber überleg mal, es gibt ja noch so viel mehr. Mich hat einmal eine Hundeführerin gefragt, können Hunde Kopfweh haben? Und ich habe gesagt, na, natürlich nicht, so ein Blödsinn. Und dann habe ich mir gedacht, woher weiß ich denn das? Hunde können Meningitis haben, Gehirnhautentzündung. Hunde können Tumore haben.
Spannungskopfschmerz?
Wahrscheinlich auch das. Hunde können Stoffwechselstörungen haben im Gehirn, die sich durch Eiweißablagerungen manifestieren. Natürlich können Hunde Kopfweh haben. Nur, wie merken wir denn das?
Nein, für mich ist gerade auch das Thema, weil wir Kopfweh ansprechen und den Kopfbereich ansprechen mit den Zähnen. Und der Johanni hat ja letzten Winter eine Zahn-OP gehabt. Da war der Zahn schon ziemlich abgestorben. Das heißt, es war nicht sicher, ob wir diesen Zahn retten konnten. Wir konnten ihn dann plombieren. Und der hat jetzt demnächst eben die Kontrolluntersuchung. Und ich sage zum Tierarzt, naja, da ist alles in Ordnung, da ist ja nichts. Sagt er, ob mein Hund bei den Zähnen Schmerzen hat, wird erst so spät angezeigt, dass mir das über Jahre nicht auffällt. Da rege ich mich nur manchmal auf, dass der Hund nicht so einen guten Biss hat am Beißmuschel oder sonst was. Oder vielleicht das Kaustangerl ein bisschen weniger schnell frisst, aber der ist ja schon 9 und da ist das, wird es einfach langsamer mit der Zeit. Das heißt, viele dieser Schmerzsachen werden uns ja auch nicht so angezeigt, wie wir selber Schmerzen anzeigen würden. Und ich glaube, da liegt auch ein großes Problem, dass das Gesicht des Schmerzes einfach beim Hund anders ist als beim Menschen.
Ja, und jetzt haben wir den Kopf so ein bisschen mitgenommen. Über die Lahmheiten können wir dann gleich noch ein bisschen sprechen, aber ich würde gern noch einmal zu was anderem kommen. Die Schmerzen, die, glaube ich, am essentiellsten, gibt es keine Steigerung von essentiell, die wirklich essentiell sind, sind, glaube ich, Eingeweideschmerzen. Probleme aus den inneren Organen heraus. Und wenn wir jetzt daran denken, dass ja die Kastration der Hündin mittlerweile fast schon eine verpönte Operation ist, wenn wir daran denken, wie viele Hündinnen Eierstockzysten haben, nicht Tumore, aber Eierstockzysten haben, die fast immer mit einer entzündlichen Erkrankung einhergehen. Wie viele Hündinnen vergrößerte Gebärmütter haben. In diesen vergrößerten Gebärmüttern ist irgendein Sekret drinnen, manchmal Blut, manchmal Flüssigkeit, leider manchmal Eiter. Die Biometra ist immer noch eine lebensbedrohliche Erkrankung und wir kommen erst drauf, wenn der Hund eigentlich am Platzen ist. Also entweder es platzt tatsächlich die Gebärmutter in den Bauchraum oder sie geht auf und der Eiter rinnt aus der Scheide der Hündin raus. Jetzt stell dir bitte mal vor, was das für den Hund vorher für Schmerzen sind und keiner bemerkt das.
Ja, also ich brauche nur für mich als Beispiel nehmen, die Siva, die am Mittwoch mit mir noch ganz normal im Training ist, am Donnerstag schwer Kot absetzen kann, am Abend einen Einlauf kriegt, dass der Darm sich entleert und am nächsten Tag in der Früh kollabiert mit einem 1/8 Liter Blut im Bauch, weil ein Lebertumor aufgeplatzt ist.
Ganz, ja? Genau.
Also der Hund war am Mittwoch für mich nicht erkennbar unter Schmerzen.
Und jetzt bist du aber eine, die Gespenster sieht.
Ja.
Ja? Und das Schlimme ist, dadurch, dass du so viele Ausbildungen hast, du hast ja auch eine Ausbildung zum Bewegungstrainer, du hast ja ganz viele Lahmheitsgeschichten mitgemacht, dadurch, dass du so viel siehst, traust du dem, was du siehst, nicht mehr.
Ja.
Ist das nicht schrecklich? Das müsste doch genau umgekehrt sein.
Total schlimm. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich damals schon bei den Pferden. Ich habe auch bei den Pferden einige Zusatzausbildungen gemacht, was Bewegungsapparat etc. betrifft, Bewegungsschulung, und ich habe dauernd lahmende Pferde gesehen.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Es gibt nur lahmende Pferde. Also ich komme ja auch aus dem Reitbetrieb, und für uns war das überhaupt nicht möglich, einmal auf einem locker schwingenden, auf allen Vieren gleich bewegenden, also belastenden Pferd zu sitzen. Die waren alle Handschuhe. Ist ja schrecklich, diese Vorstellung, oder?
Ja, eigentlich schon.
Und es war wirklich so. Aber ich möchte nur sagen, es ist bei unseren Hunden leider Gottes nicht anders. Und der Grund, warum ich diesen Podcast heute mit dir machen wollte, ist, ich wollte gerne vielleicht den Hundeführern ein bisschen einen Hinweis geben, wie denn ein Hund Schmerzen zeigen könnte. Die Schmerzen in den inneren Organen, die sind schwer zu sehen. Weil wahrscheinlich setzt sich der Hund langsamer hin, vielleicht legt er sich nicht mehr gerne ab, vielleicht macht er einen Rundrücken und zieht den Bauch ein bisschen auf. Ob der Hund Appetit haben wird oder nicht, das kann man ganz schwer vorhersagen. Ich kenne Labrador-Retriever, die noch nach dem letzten Atemzug gefressen haben. Ja? Also, und nicht nur der Labrador, denk an den Cocker Spaniel, da gibt es eine ganze Menge von Hunden, denen dieses enorme Fressverhalten wirklich in die Wiege gelegt ist, ganz genau. Also der Appetit wäre es für mich wahrscheinlich nicht. Für mich wäre es immer die Körperhaltung, und was es für mich auch wäre, für mich wäre es immer diese Bereitschaft zu arbeiten.
Ja, wobei, da sind wir wieder beim führigen Hund,
ja,
der auch trotzdem arbeiten würde, auch unter Schmerzen. Und die Siva wäre für mich jetzt auch so ein Beispiel von einem führigen Hund gewesen, die hätte unter allen Umständen gearbeitet. Und das war tatsächlich, also wie die dort, wie ich zur Notaufnahme gefahren bin mit ihr, waren das schneeweiße Schleimhäute.
Die war sterbend.
Ja, also ja, der Hund war definitiv nicht, und die ist trotzdem in der Früh aufgestanden und wäre mit mir spazieren gegangen.
Das glaube ich schon. Aber ich denke mir, vielleicht hätte sie sich nicht so bereitwillig in die Grundstellung gestellt. Mhm. Ja, vielleicht hätte sie nicht so bereitwillig das Abortel aufgenommen.
Oder langsam.
Vielleicht hätte sie nicht diese Bereitwilligkeit, dieses zeig mir, was ich tun soll, und in einem Atemzug habe ich es, vielleicht wäre es verlangsamt gewesen. Mhm. Vielleicht gehen die Hunde eher ins Meiden. Vielleicht wollen sie nicht mehr ins Auto springen. Obwohl sie sonst immer gern mitfahren am Platz.
Na, das hatte ich bei der Siva ja auch. Also das wäre jetzt auch ein Beispiel. Die sitzt, ist eben oben umgesessen in der Box, und die wollte irgendwann nicht mehr reinspringen. Und alle haben gesagt, ja, das wird jetzt halt ein alter Hund. Und ich meine, da war sie 8, ja. Aber ich gesagt habe, Entschuldigung, mit 8 ist ein Sporthund noch nicht alt. Ja? Also ein nicht verheizter Sporthund,
ja,
sondern ein Hund, der aktiv sportlich geführt wird. Und tatsächlich haben wir dann eine Hüftröntgen gemacht und hatte die sehr schlechte Hüften.
Ja.
Und wir haben dann mit Präparaten unterstützt, plus muskulärer Aufbau noch einmal, und der Hund sprang, bis er 12 Jahre alt war, wieder ins Auto.
Aber das mit den Hüften, das finde ich gerade super, weil gerade die Siva ist ein Beispiel. Immer wenn ich an die denke, kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil die schlechten Hüften sind mir nie aufgefallen. Bitte um Entschuldigung, wir haben hier alle drei Hunde im Raum, das wird sich gleich ändern. Ich hoffe, Sie beruhigen sich wieder, weil sonst gehen Sie hinaus, Mister.
Das Bot hat kurz Bescheid sagen müssen.
Ja, genau, das auch.
Aber das waren nicht die Terrier.
Nein, die Terrier sind nie die Ersten, es ist immer das Bot. Aber warum ist es mir nicht aufgefallen, dass die Siva sich anders bewegt hat als ein gesunder Hund? Weil sie an beiden Hüften erkrankt war. Das ist eine Botschaft, die möchte ich unbedingt gerne mitgeben. Es muss nicht jede Veränderung, jeder Schmerz aus dem Bewegungsapparat mit einem Humpeln sich darstellen. Wenn beide Ellbögen arthrotisch verändert sind, wenn es Arthrosen in beiden Hüften gibt, wenn beide Kreuzbänder gerissen sind, dann humpelt der Hund nicht mehr. Weil Humpeln heißt, Er verlagert sein Gewicht auf die gesunde Pfote,
ja,
auf das gesunde Bein. Ja, aber wenn es kein gesundes Bein gibt, wo er mehr belasten will, dann macht er kürzere Schritte. Also ich würde bei jedem Hund, der nicht so raumgreifend läuft wie sonst, der dieses elegante Schwingen nicht mehr zeigt, hellhörig werden. Und ich würde heute viel früher nachschauen, was da los ist.
Das heißt, nachschauen heißt für dich jetzt röntgentechnisch?
Ja, der Physiotherapeut schaut mit den Fingern, ja, also ich würde die Hunde angreifen, aber ich würde die Hunde definitiv einem Tierarzt oder einer Tierärztin vorstellen. Wie die dann weiter vorgeht, das liegt schlicht und einfach an ihrer Zusatzausbildung.
Also für mich kommen jetzt da noch zwei Punkte dazu. Also vom Erkennen haben wir ganz oft das Problem, dass im Hundesport das Erkennen gleichgesetzt wird mit einem, der will nicht und ja, der kann nicht.
Das ist noch viel schlimmer bei den Pferden gewesen.
Okay.
Man kann sich nicht erinnern, bah, der verarscht dich, schau doch mal hinten drauf, das kennen wir alle noch, oder?
Ja, ja,
also
natürlich.
Alle, die ein bisschen älter als 20 sind. Aber bei den Hunden, habe ich das früher auch gesehen, sehe ich das jetzt weniger oft, muss ich dazu sagen. Weil meine Hundeführer, die ich kenne, extrem bemüht sind, ihre Hunde wirklich fit auf den Platz zu bringen und auch kein Problem haben, einen Bewerb zu streichen, bevor sie mit einem unfitten Hund starten.
Okay.
Sobald das Bewusstsein dafür da ist, dass dem Hund etwas fehlen könnte.
Jetzt ist es ja oft so, dass der Hundeführer selber das noch nicht sieht,
ja,
sondern der Trainer sieht es. Und da habe ich gerade erst einen Facebook-Beitrag zum Thema gesehen und wir haben darüber diskutiert und ich habe auch schon mit mehreren Trainerkollegen darüber diskutiert, wie bringe ich es an den Mann, an die Frau. Weil viele das als Angriff gegen ihren Hund sehen,
ja,
wenn man eine körperliche Einschränkung wahrnimmt.
Ja.
Und ich tue mir nur total schwer, diesen Hund, wenn er jetzt bei mir im Kurs ist oder bei mir auf einem Seminar ist, weiter zu trainieren, wenn ich offensichtlich sehe, dass dieser Hund ein Problem hat.
Definitiv. Ich finde es so ein bisschen unfair, dem Hundeführer Missachtung oder Unkenntnis vor umzuhängen, weil wenn der Hund an meiner linken Seite geht, neben mir und ich auf diesen Hund herabschaue und immer von oben auf den Hund drauf schaue, dann sehe ich nicht, wie der geht. Wenn ich den Hund hereinrufe und er kommt schnell herbei, dann sehe ich keinen Langhund. Das heißt, ich müsste die Möglichkeit haben, meinen Hund ein bisschen außer Distanz zu beobachten. Das können die Hundeführer im Normalfall am Hundeplatz nicht.
Das stimmt.
Ja, das kann der Trainer. Und ich glaube, dass der Trainer in dem Augenblick, wo er das so erklären kann, sehr schön klar machen kann, was da los ist. Eine andere Möglichkeit, die ich immer in Betracht ziehe, ist, dem Hundeführer den Hund kurzfristig mal abzunehmen und ihm zu zeigen, was ich eigentlich zeigen möchte. Ja, nach dem Motto, schau mal, wenn der Hund so läuft, dann wird er schief. Übersteigt er nicht, geht er keinen Trab. Mein Gauner, der war 14, als seine Spondylosen, diese knöchernen Zubildungen an den Wirbelkörpern, so massiv geworden sind. Der Gauner konnte nicht mehr galoppieren, weil beim Galoppieren hätte er die Lendenwirbelsäule bewegen müssen. Aber getrabt ist er bis zu seinem letzten Tag. Das sind so Dinge, darauf muss sich die Hundeführer aufmerksam machen. Und weil ich glaube, dass es Trainersache ist, niemand sieht den Hund so oft wie der Hundetrainer, wie die jetzt, die haben gar keine Chance.
Ja.
Ja, deshalb habe ich den Kanal Bewegungstrainer ins Leben gerufen, weil ich finde, der Trainer, der am Hundeplatz das Vertrauen der Trainees, der Hundeführer hat, der muss sehen, was nicht passt.
Ja, also wie gesagt, ich kann es jetzt nur aus meiner Seminarerfahrung, aus der Kurserfahrung sagen, ich sehe bei fast jedem zweiten Hund,
ja,
was angeschaut gehören würde. Das Problem ist, dass viele nicht bereit sind, außerhalb ihres Haus- und Hoftierarztes einen Spezialisten aufzusuchen. Tatsächlich, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, die gehen dann zwar zu ihrem Haus- und Hoftierarzt, aber der ist halt der Haus- und Hoftierarzt für die leichten Verdauungsstörungen, für die Impfung. Und das heißt nicht, dass dieser Tier schlecht ist.
Nein, der ist Allgemeinmediziner,
ja, genau,
und fertig. Ja, der kann ganz viele Sachen, die ich nicht kann.
Ja, und da muss man dann sagen, da kriege ich dann die Hunde zurück, wo ich gesagt habe, der Hund bei der kipplerschen Hautfalte, der mir im Arm gehangen ist und nicht, weil er Berührungen grundsätzlich von Fremden nicht mag, sondern weil er tatsächlich schmerzempfindlich war, kommt zurück und sagt, na, meine Tierärztin hat gesagt, das ist alles in Ordnung.
Ja, das Hauptproblem, das ich dann sehe, ist, dass die Kolleginnen oft sagen, ja, wenn das so ist, dann geht der eine Woche an der Leine, es kriegt 5 Tage Schmerzmittel, Röntgen macht man dann, wenn es nicht besser wird. Das finde ich immer ganz ärgerlich, weil ich überweise ihn an den Hund gezielt zum Röntgen und dann kommt die mit so einem Vorbericht zurück. Das ist Zeitverschwendung. Aber es könnte ja auch anders laufen. Ja, es könnte ja auch,
also es läuft auch in vielen, vielen anderen Bereichen anders. Aber ich habe ein Beispiel jetzt aus Italien. Die ist seit mittlerweile 2 Jahren bei mir im Training und wie ich den Hund das erste Mal gesehen habe, ist ein Rohrbart ausgewachsen, und wie ich den Hund das erste Mal gesehen habe, sage ich, irgendwas ist da nicht korrekt, irgendwo läuft es da gerade schief. Ja? Und sie sagt, nein, sie ist Physiotherapie und sie ist regelmäßig schwimmen und also der Hund, also und diese Dame und die Familie ist super motiviert und super bemüht. Also der Hund hat definitiv alles. Beste Versorgung. Ja. Ja? Und dann war der zweite Zwischenfall, kannten wir schon 1,5 Jahre. Es ist für mich augenscheinlich nicht besser geworden. Und dann kam das Lawine, Schneeloch, Hund rein, jedes Mal beim Raus, quietsch und schmerzhaft im Rückenbereich. Also wo konnten wir natürlich nicht genau festmachen.
Weil ist ja auch nicht notwendig. Ja?
Sich tut, der ist schmerzhaft. Ja, das geht wieder. Na, Füße wieder, es ist alles in Ordnung. Dann Prüfung bei uns. Sie ist extra sie darin draufgekommen, dass sie bei uns Rettungsunterprüfung läuft, tragen und übergeben. Sie hebt den Hund hoch und der Hund schreit und schnappt sogar nach seiner eigenen Hundebesitzerin. Und ich habe dann gesagt, so, und jetzt ist die Zeit, dass du tatsächlich zu einem Spezialisten fährst und entweder wird dieses Tier geröntgt oder der kommt in ein, ich glaube, CT macht man, ja. Ja, doppelter Bandscheibenvorfall, Entzündungen, die ganze Wirbelsäule entlang, drei Tage später lag er unter dem Messer und ist jetzt im Aufbauprogramm wieder drinnen. Also wir haben jetzt endlich wieder Haare am Rücken, wir dürfen jetzt wirklich trainingstechnisch wieder anfangen. Ich sehe ihn jetzt seit der OP, die war im Ende März, das erste Mal jetzt wieder. Also die hat wirklich dann mit einem Spezialisten, ist extra, ich glaube, 500 Kilometer gefahren, um ihn vom Spezialisten operieren zu lassen. Und da sollte jetzt alles wieder soweit sein. Aber es hat ihr 2 Jahre gekostet.
Genau, das meine ich mit Zeitverschwendung. Ja, genau.
Gleich gehen.
Du, ich habe jetzt am Wochenende ein Seminar gehabt und bei mir war ein Schweizer Kollege mit seinen 2 Hunden, der macht Ringtraining und fährt ganz viele Ausstellungen, sind ganz tolle Hunde, wunderschöne Hunde, die immer wieder so Probleme haben bei bestimmten Bewegungen. Mhm. Und wir haben uns die Hunde angeschaut und uns sehr genau die Bewegungsabfolge angeschaut und sind und den Muskelaufbau und die Symmetrie der Bemuskelung. Und die Ergebnisse, die wir gefunden haben, haben einmal eine ganz andere Region gezeigt, nämlich die Halswirbelsäule, als das, wo die Hündin die Probleme angezeigt hat. Und beim zweiten Hund haben sie seit 4 Jahren die falsche Seite behandelt. Vorne links statt vorne rechts.
Oh.
Ja, und dann hast du einen Hundebesitzer, der extrem bemüht ist, der alles tut für seine Hunde, da sitzen. Dem kommen die Tränen, weil er sagt, mir tun meine Hunde so leid. Und ich war überall, ich bin überall gewesen. Ja, der Hund war in der Röhre, aber halt vorne links.
Und nicht von rechts.
Nicht von rechts.
Also für mich ist jetzt auch der Bayou ein gutes Beispiel. Wenn du dich erinnerst, wenn man den mit 15 Wochen, wie ich den geholt habe, ist mir in Woche 17 aufgefallen, dass dieser Hund nicht rund läuft.
Ja.
Und lag 3 Wochen oder 4 Wochen später lag er in der Röhre. Und wir haben eine OC festgestellt, keine OCD letzten Endes, weil er war ja dann auch unter Messer.
Und das heißt, es war eine Verdickung in der Knorpelschicht im Schultergelenk, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, er hat eine Knochenzyste, das hat ein Loch, im Knochen war ersichtlich. Und beim Reinschauen mit der Kamera war aber eine komplett intakte Knorpelschicht da. Das heißt, es wurde an der Knorpelschicht letzten Endes nichts verändert und der Hund lief fast 1 Jahr in Kurzalleine. Mit einem gezielten Aufbauprogramm dazu, dass eben die Schulter nicht überbelastet wird. Und das Gegenbeispiel dafür ist für mich der Bruder. Der Bruder hat exakt die gleiche Problematik gezeigt, im gleichen Alter. Und ich habe mit der Besitzerin, die in Australien beheimatet ist, darüber gesprochen. Habe ich gesagt, du schick ihn in die Röhre, schau. Nein, ihre Tierärztin hat gesagt, das ist noch nicht notwendig. Letzten Endes hat sie viel mehr Zeit verloren, als ich das habe, weil letzten Endes dieser Hund beidseitig OCD operiert wurde. Weil sie natürlich mit der Belastung weitergemacht hat, die Problematik schlimmer geworden ist und in sich der Knorpel gelöst hat. Ich habe vermutlich durch meine Schonung des Hundes diese Ablösung verhindert.
Ja.
Und da ist einfach für mich lieber einmal zu viel.
Ja, also ich finde, die Tierbesitzer, die so bemüht sind und die eh alles für die Hunde tun und die irgendwie an eine tierärztliche Mauer anstoßen, das finde ich schon ganz schrecklich. Aber letztes Mal habe ich mit einem Hundesportler gesprochen, der bei einem ganz großen mehrtägigen Event mit seinem Hund gestartet ist und gesagt hat, ja, am ersten Tag war ich zufrieden, am zweiten Tag ist mir der Hund eingegangen. Und ich habe dann gesagt, mental oder körperlich? Und er hat gesagt, mental. Und er versteht das nicht. Und wir haben uns dann ein paar Minuten über diesen Hund unterhalten und dann hat er gesagt, naja, er hat sich ja auch verletzt, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle. Weil ich mir denke, es ist eigentlich schlimm, oder? Wir gehen zu einem großen Event, wir sind gespannt, nervös, die Hunde wissen, dass wir gespannt und nervös sind und bleiben hoffentlich bei uns und gehen nicht ins Meideverhalten. Kennen wir ja auch alle, oder? und dann schicke ich den Hund und dann tut der Hund, was er kann und dann verletzt er sich. Und dann wundere ich mich, dass dieser Hund mental keine Lust mehr hat, zu arbeiten.
Volle Leistung zu bringen,
ja. Ich finde das ganz spannend. Die haben sofort Schmerzmittel eingesetzt und den Hund schmerzmittelmäßig abgedeckt, aber sie haben ihn weiterarbeiten lassen und haben sich immer noch gewundert, warum der Hund nicht gut arbeitet. Und da denke ich mir dann schon, ich verstehe es nicht, das sind Leute, die lieben ihre Hunde, das sind Leute, die haben ein Hirn. Ja?
Ja, aber glaubst du, dass es der eigene Druck ist, den sich der Hundeführer macht, oder
das
da
sind,
hat der Druck von
der
außen?
Der Hundeführer war mal ein ganz erfolgreicher Sportler.
Okay.
Der also gesagt hat, der hätte ja die 3 Tage auch durchhalten können. Mhm. Ja? Und das finde ich immer ganz spannend, das habe ich oft. Das habe ich oft bei den Hundesportarten, wo es um menschliche körperliche Leistung auch geht, dass die Menschen bereit sind, über diese Schmerzen drüber zu gehen und dasselbe auch von ihren Hunden verlangen. Und ich finde das ganz eine interessante Frage. Ethisch korrekt ist es nicht.
Naja, ich kann mich noch erinnern, wie wir beim Bewegungstrainer über diese Thematik der Massage gesprochen haben. Und du uns immer gesagt hast, beim Hund darf die Massage niemals schmerzhaft sein. Mhm. Und das ist für mich auch wieder dieser Vergleich zum Menschen, weil ich möchte, dass meine Massage schmerzhaft ist, weil ich dann genau spüre, dass du auf diesem Triggerpunkt drauf bist, der, wo es bei mir halt dann den Muskel löst. Ja? Aber warum sollte ich meinem Hund diese Schmerzen zumuten, wenn es anders denn auch?
Na, du bist mit deinen Hunden ja, damals als ich noch in der Praxis war, viele Jahre lang bei mir gewesen. Du weißt, dass ich sehr sanft arbeite. Ja, die Hunde kommen im Normalfall freiwillig bei mir auf den Tisch. Die Hunde freuen sich, wenn sie
sogar
kommen.
Sogar der Bayou?
Sogar der Bayou. Mhm. Die Hunde freuen sich, wenn sie zu mir kommen dürfen. Ich tue ihnen nie weh. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, tue ich ihnen nicht weh. Und trotzdem ist es effektiv und erfolgreich. Und deshalb, ich lasse mich von keinem Physiotherapeuten mehr blau massieren. Weil es ist nicht notwendig.
Da stimme ich dir nicht ganz zu.
Ja.
Also ich habe jetzt, wie gesagt, mit meinem Fersensporn ja schon Ewigkeiten zu tun. Und ich glaube, wenn wir da nicht so in den Schmerz hineingearbeitet hätten, hätten wir nicht lösen können. Weil ich habe es 3 Jahre probiert, ihn zu lösen mit sanften Methoden und wir haben es nicht erlöst.
Ja, Fersensporn ist ganz was Scheißliches. Sowas habe ich auch. Mir hat am besten geholfen, die Cortison-Injektion direkt in den Schmerzpunkt hinein mit einer ganz dicken, starken Nadel und ich habe über 5 Jahre lang nur daran denken müssen, wie weh das getan hat, dass der Fersensporn nicht mehr so weh getan hat. Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, ist, die Hunde werden ungeduldig. 5 Minuten haben wir noch. Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen möchte, ist, dass ein Schmerz oft den anderen Schmerz überschreibt. Mhm. Ja, das heißt, der Hund, ich nehme jetzt wahllos ein Beispiel, ja? Der Hund hat eine Ellbogengelenksarthrose vorne rechts und lahmt immer wieder mal. Wir sind in Absprache mit allen dazu übergegangen, diesen Hund auf einem guten Schmerzmittelniveau zu halten und wenn wir sehen, dass wir den Hund überfordert haben, dann schrauben wir sein Bewegungsprogramm zurück, dann kriegt er Einreibungen, Massage, was auch immer und es lässt sich diese Arthrose so ganz gut managen. Gestern hat sich der Hund auf der anderen Vorderextremität die Zehe gebrochen und plötzlich kann er auf dem Wehen Ellbogengelenk ganz problemlos laufen. Warum ist das so? Weil der Schmerz der Zehe offensichtlich bedeutender oder größer, ich weiß jetzt nicht, wie wir Schmerz wirklich messen wollen, aber bedeutender vielleicht, für den Hund ist so, dass er den anderen Schmerz mal als zweitrangig klassifiziert. Dazu muss man sagen, das ist ein ganz interessantes Phänomen, wenn man sich damit einmal ein bisschen länger beschäftigt, dann glaube ich, dass man vielleicht zur Hypnose gehen wird, um Schmerztherapie zu betreiben. Das Muskelbewegungssystem, das myofasziale System und die Nerven leiten Impressionen aus den Zehen, aus der Peripherie zum Gehirn. Und die leiten Warnungen ans Gehirn. Achtung, Achtung, das könnte gefährlich werden. Mhm. Ja, der Knochen könnte brechen, die Haut könnte verbrennen, was auch immer. Ja. Ja. Und erst im Gehirn wird das als Schmerz interpretiert. Mhm. Ist ganz spannend, ja? Eigentlich bis zum Schädel ist das nicht schmerzhaft. Bis zum Schädel ist es potenziell gefährlich oder potenziell schädigend, aber nicht gefährlich.
Das heißt, unser Hirn suggeriert uns eigentlich Achtung, wenn du jetzt da weitermachst,
dann hast du einen Gewebeschaden.
Genau, wird es kaputt.
Ja, genau. Das ist
geschädigt.
Ja. So. Aber dass es als schmerzhaft empfunden wird, das muss im Gehirn bearbeitet werden. Und das wird immer mit einer Emotion belegt.
Das heißt, dieses schmerzhafte Empfinden verhindert eigentlich den größeren Schaden.
Ja, ich denke immer Hand am Bügeleisen.
Ja.
Ja. Wenn ich das nicht kann, dann verbrennen mir die Finger. Wenn ich es kann, dann habe ich eine rote Fingerbeere. Aber dass das wehtut, das kommt erst im Gehirn.
Also sonst würdest du die Hand ja viel länger drauf lassen als
dann wäre den
größeren Schaden.
Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und ich finde diese Idee, dass Schmerz erst interpretiert wird im Gehirn zu spannend und auch, dass es mit einer Emotion belegt ist. Und das ist der Grund, warum die Hunde so unterschiedlich schmerzempfindlich sind. Mhm. Es interpretiert jeder anders, aber es hat jeder seine Berechtigung auf seinen Schmerz. Seine zu wehleidig ist gemein.
Ja.
Weil du weißt überhaupt nicht, wie weh das tut. Und ich finde immer, jeder hat das Recht auf die eigene Interpretation von Schmerz. Und Schmerz ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich bei den Pferden gelernt habe, wie unglaublich unfair man sein kann. Gerade bei Fluchttieren, die darauf angewiesen sind, Schmerzen und Bewegungsschwächen zu verstecken, weil sonst hat der Löwe sie sofort im Begriff. Ja? Und wir reiten auf diesen Dingen wirklich herum bis zum geht nicht mehr. Aber bei den Hunden ist es mittlerweile auch ganz schlimm. Und ich finde, keine Agility-Bewerb kann das wert sein, den Hund mit einer kaputten Zehe in den Tunnel zu schicken.
Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn du das jetzt über, weil wir vorher auch kurz über Verdauung und so gesprochen hatten in Bezug auf meine Hunde, glaubst du, dass aufgrund dessen, was wir züchten, unsere Hunde anfälliger werden für Verletzungen, nicht mehr so robust sind?
Ja.
Okay.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass ich bin jetzt seit 35 Jahren hier am Land. Wir sind zu einer Zeit hierher gezogen, als es definitiv noch ganz viele Kettenhunde gegeben hat. Bei uns gibt es viele Streuhöfe, die extra liegen, abseits vom Ortsverband, und der Waldviertler Hof hat keinen geschlossenen Innenhof und Zäune rund ums Haus hat man nicht. Ja? Eingezäunt ist der kleine Bauerngarten, wo die Kräuter und das Gemüse wächst, damit da niemand hinkommt. Aber ansonsten ist das frei. Das heißt, die Hunde sind an der Kette gehangen und waren aber oft in der Nacht illegalerweise unterwegs. Genau. Was waren das für Hunde? Das waren alles so mittelgroße... Wir haben viel Schäfermischling gehabt. Okay. Einen österreichischen Pinscher habe ich bei uns nie gesehen, weil die folgen ja null. Ja? Also wir haben viele so Schäfermischlinge gehabt.
Das war übrigens gerade sehr wertend.
Das war absolut so wertend, das bin ich gern. Ich kenne einige österreichische Pinscher mit ganz viel Jagdtrieb, die auch diese Hoftreue nicht ganz so ernst nehmen. Aber ich weiß von unseren Schäferkettenhunden, die waren alle jagdlich sehr motiviert und deswegen sind sie an der Kette gehängt. Ganz einfach. Aber diese Hunde hatten ganz viele Sachen nicht. Diese Hunde waren nicht führerweich. Diese Hunde haben selber entschieden, was sie tun wollten. Diese Hunde haben kein expressiv schönes Gangbild gehabt. Diese Hunde konnten nicht wahnsinnig hoch springen. Diese Hunde konnten nicht wahnsinnig schnell laufen. Diese Hunde waren nicht wendig. Sondern diese Hunde waren einfach so absolutes Mittelmaß. Die haben können den ganzen Tag mitgehen, Erdäpfel ausackern, da sind sie mit dem Traktor mitgerannt und dann waren sie eben Erdäpfel ausackern und dann sind sie heimgegangen und schlafen. Diese Hunde, die waren nicht lahm. Und ich kann mich erinnern, wir haben manchmal
Röntgenbilder gemacht. Waren sie nicht lahm oder haben wir es nicht gesehen?
Nein, die waren nicht lahm.
Okay.
Die sind ja nichts gegangen. Ja, die sind an der Kette gehängt. Wie kann es denn da lahm sein? Und wir haben oft Röntgenbilder gemacht von alten Hunden, weil die, weiß ich nicht, dann eine Prostata-Tumor gehabt haben oder irgendwas anderes, ein Pyometra oder so. Und haben dort Hüften gefunden, HD, das wo du dir denkst, das siehst du halt nicht mehr. Ja? In einem Ausmaß ganz schrecklich. Und ich habe das immer gesagt, es kann sein, dass eine Hüftgelenksdysplasie ein reiner Zufallsbefund ist. Weil es ist hat nie jemanden interessiert, wie sitzt der Hund gerade. Wen hat denn das interessiert? Aber die Problematik, die wir heute haben, ist, wir haben mehr Hunde mit Hüftgelenksdysplasie. Wir wissen heute, dass die Hüftgelenksdysplasie etwas mit der Weichheit des Gewebes zu tun hat, der Laxizität des Bindegewebes. Und wir haben ganz führerweiche Hunde. Wie würde sich denn sonst ein Pasenrassel, der über eine Agility-Parcours scheuchen lassen, in einer Distanz von 15 Meter von seinem Hundeführer? Wie würden der Labrador-Retriever 250 Meter entfernt nur immer auf den leisen Pfiff ein Stoppsignal einlegen? Ja? Das macht ein dickfälliger, stark, dicke Haut, dickes Bindegewebe und dickes Hirn, das gehört zusammen.
Das hatten wir beim Bewegungstrainer ja auch durchgesprochen, dass dieses, wenn du die Hunde angreifst, und beim Pferd ist das Gleiche.
Das Dünnhäutige, das denkt an den Araber.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja einen Andalusier-Mischling, ja. Wenn ich den angreife, habe ich ja das Gleiche. Der ist ja auch so ein dünnhäutiges Tier.
Vollblüter, also, ne? Die kommen von den englischen Vollblütern, ja. Ganz dünn. Und dann gehst du und schaust einmal so einen Dinker an. Da glaubst du, greifst der Kuh an.
Ja, also einfach von der...
Genau.
Du hast einfach vom Gewebe ganz eine andere Art Haut in der Hand.
Ja, genau. Und so sind die Hunde halt auch. Und wir wollen dünnhäutige Hunde. Also ich meine, ganz ehrlich, der Unterschied von so einem ostdeutschen Arbeitsschäferhund und einem Malinois, den spürst du an der Haut.
Ja. Ja.
Und genauso lassen sie sich unterschiedlich führen. Ne? Das heißt also, diese dünnhäutigen, schnellen Hunde, die sind schon aufgrund ihrer Bewegungsabfolgen eher prädestiniert, sich zu verletzen.
Sorry. Hunde. Jetzt spielen gerade alle mit, meine draußen im Auto.
Ich glaube, sie geben uns das Stoppsignal, oder?
Ein bisschen noch.
Hunde, Spot, Platz, bitte. So, und ich glaube, dass wir diese Führigkeit halt einfach auf Kosten der Gesundheit mit importiert haben.
Ja, absolut. Das ist ja das, was wir vorher beim Training mit dem Spot schon angesprochen hatten, dass es zwar jetzt toll ist, wie viel führiger unsere Hunde sind und wie viel
spritziger
und Dings, aber auch wie viel sensibler sie geworden sind und wie weniger hart im Nehmen.
Ja, nein, aber
es
genau.
Es geht nicht darum, um härteres Training, sondern welche Geländegegebenheiten etc. sie alle heute viel besser, also damals viel besser weggesteckt haben, als sie das heute tun.
Aber sie waren nicht so schnell drüber.
Absolut.
Nicht? Der hat keinen Salto geschlagen, weil er die Bodenunebenheit nicht gesehen hat. Sondern der ist da halt langsam aufgegangen.
Ja.
Ja, genau, das ist der große Unterschied.
Und nachdem man immer, also ich sage immer die IGB-Katzen, ja, also diese leichten,
schnellen
Malinois, die du hast, das ist halt, ja, wenn du dir einen ursprünglichen Malinois anschaust.
Ich habe mal in einem deutschen Seminar, ich glaube, das war beim Nürnberger Zoll, einen Malinois vorgestellt kriegt aus seiner ganz ursprünglichen belgischen Linie. Ich habe nicht erkannt, dass es ein Malinois ist.
Für mich war der Cash von der Conny war
genau.
Auch noch ein...
So ein gestandener.
Gestandener.
Ja, genau. Also wir haben heute gerade der deutsche Mali, diese X-Mecheler, die sind ja eh immer noch Formatiker, aber gerade der deutsche Mali ist halt sehr klein, sehr schnell geworden, nicht? Und halt auch sehr führig.
Also auch französische Ringlinien siehst du auch noch oft
genau.
Sehr kräftige...
Genau.
Hunde.
Ja.
Ja, absolut.
Und ganz zum Schluss lass uns noch ein Wort zum Schmerzgedächtnis sagen.
Ah, ja.
Ich mag das Schmerzgedächtnis so gern, weil da kommt dann vielleicht diese Simulation her. Mhm. Gibt es Hunde, die simulieren können? Ja, die gibt es definitiv. Hunde, die merken, dass sie, wenn sie auf drei Beinen laufen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die entlarven sich meistens dadurch, dass sie vergessen, auf welchem Bein sie dreibeinig daherkommen. Ja? Das ist wirklich ganz nett zu sehen. Das gibt es immer, das lässt sich relativ einfach lösen, indem man die Hunde mal nicht so viel Aufmerksamkeit zuwendet, wenn sie gerade dreibeinig unterwegs sind und zeigen, wie arm sie doch sein mögen. Aber das Schmerzgedächtnis ist laut Schmerzphysiologie eigentlich etwas anderes. Da geht es darum, dass der Hund schon mal starke Schmerzen gespürt hat und das Nervengewebe und das Bindegewebe sensibilisiert worden ist auf Schmerzen. Das bedeutet also, der Hund spürt Schmerzen früher und stärker.
Im gleichen Areal?
Ganz genau gleich.
Okay.
Ich glaube, das beste Beispiel für den Menschen ist vielleicht so eine Trigeminusneuralgie. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist eine Entzündung des dreiästigen Gesichtsnerven. Okay. Und das ist so arg, dass die Leute einen leichten Windhauch nicht mehr aushalten. Ja, der tut ihnen körperlich weh, obwohl es ist nicht rot, es ist nicht gebrochen, es ist nicht zerrissen, es ist gar nichts, es war nur einmal eine starke Entzündung da und dieser Nerv hat die Erinnerung daran, dass es wehtun könnte und schreit heute schon beim geringsten Reiz.
Ich habe ein greifbares Beispiel.
Sag's mir.
Tätowieren.
Ja, Tätowieren ist für mich genauso wenig greifbar wie.
Nein, aber ich kann ja nur sagen, ich habe mir den Rücken zur Hälfte tätowieren lassen und das waren 3 Sitzungen. Und in Sitzung 1 haben wir gedacht, also wenn Tätowieren nicht mehr ist, das ist
easy peasy.
Tausend Trost. Ja. Bei der zweiten Sitzung habe ich geglaubt, ich muss sterben und hatte wirklich auch Kreislaufschwierigkeiten etc. Und ich habe zu meinem Tätowierer gesagt, sag ich, das gibt's ja nicht. Also beim ersten Mal, das habe ich nicht so empfunden. Sagt er, ja, aber das Gewebe, dein Körper erinnert sich
ja, genau. Einfach daran. Ja, genau, das ist das Schmerzgedächtnis, genau. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass der Hund das Gewicht auf eine andere Pfote verlagert oder so, sondern es geht schlicht und einfach darum, er erinnert sich, dass da schon mal was war und er schreit einfach früher. Ja? Muss man dem genauso viel Aufmerksamkeit beimessen wie dem ursprünglichen Schmerz? Definitiv, weil die Veränderungen am Gewebe mit anderen Entzündungsmediatoren belegt sind. Das heißt, der fühlt diesen Drittelschmerz genauso intensiv wie beim ersten Mal, den ganzen Schmerz. Und hat auch denselben Auswirkungen.
Ja.
Ja. Das heißt also, Schmerzen, ab zum Tierarzt. Verdacht auf Schmerzen, ab zum Tierarzt. Alle Trainer, bitte hinschauen.
Wie gesagt, das mit den Trainern, ja, ich gebe dir zu 100% recht, aber es ist immer noch sehr, sehr schwer, es an den Mann zu bringen. Und vor allem, wenn das dann über Dauer besteht, dass du die Leute auch dazu bringst, nicht nur zum Tierarzt zu Hause zu gehen, sondern das auch von einem Spezialisten tatsächlich begutachten zu lassen.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich habe dieses Problem auch so arg empfunden, dass ich eine ganze neue Berufsgruppe eigentlich importiert habe, nämlich den Bewegungstrainer.
Ja.
Ja, und es gibt immer wieder Trainer, die eine Zusatzausbildung haben. Es gibt ganz viele Hundetrainer, die sich extrem gut auskennen, was den Bewegungsablauf des Hundes angeht und mal so ein bisschen aus dem eigenen Platz herauszuschauen, das schadet niemandem.
Und es geht ja nicht darum, dass ich dort als Trainer eine Diagnose stellen soll.
Gar nicht.
Es geht darum, dass mir auffällt, dass der Bewegungsablauf des Hundes nicht optimal ist.
Irgendwas stimmt da nicht.
Ja.
Ja? Ich habe einen Arbeitslaborator, das ist mein erster Laborator und ich arbeite eigentlich recht eng mit der Züchterin zusammen. Die züchtet eine gute Zahl von Hunden, die hat doch einige Würfe im Jahr und auch die ist Bewegungstrainerin. Und wir wissen heute, dass diese Labrador bis zum Alter von 1,5 Jahren eine Körperspannung haben wie ein Schluck Wasser. Ja, schrecklich, ja. Ja, die kommen daher. Aber das Schlimmste ist, wenn die sich hinsetzen.
Ja,
genau. Die kennen kein symmetrisches Sitz, die rutschen zur Seite, die können diese Körperspannung nicht halten. Das Boot kann es zum Teil halt noch nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil dann schreien die Trainer gleich, der hat sicher was mit der Hüfte. Die haben aber ganz sicher nichts mit der Hüfte, die sind geröntgt, diagnostiziert. Manche Dinge sind einfach so. Ja? Auch dieses Schwanz.
Aber natürlich würdest du muskulär von Anfang an darauf achten, diesen Hund gerade für den Sport korrektes Sitzen beizubringen.
Ich würde das korrekte Sitzen, die Arbeitsposition Sitz,
ja,
von der Ruheposition Sitz ganz stark trennen.
Okay, ja.
Ja? Definitiv. Ich weiß noch, ich war voller Verzweiflung bei einem Obedience-Trainer und habe gesagt, kannst du bitte schauen? Und er hat gesagt, gib ihm noch 2 Jahre Zeit. Wahrscheinlich hat er gemeint 12 Jahre, weil vorher wird das eh nichts. Aber es ist schon ganz spannend zu sehen, wie, in welche Einbahnstraßen man sich manövrieren lässt. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich mein vorletzter Satz. Das Passgehen ist auch so etwas.
Mhm.
Ja? Wir haben irgendwann mal gelernt, nur Hunde mit Rückenschmerzen gehen Pass. Wir wissen heute, das ist überhaupt nicht wahr. Die Hunde gehen dann Pass, das weißt du aus deinen Fußseminaren besser als jeder andere. Die Hunde gehen dann Pass, wenn ihnen das Tempo nicht passt, wenn ihnen die Biegung zum Hundeführer nicht passt, wenn sie die Konzentration verloren haben und wenn sie Rückenschmerzen haben. Ja, das heißt also, wenn ein Hund plötzlich in einer Situation, wo er immer locker getrappt ist, wo er immer gut Schritt gegangen ist, Pass geht, dann ist es besorgniserregend. Wenn ein Hund, wenn ich ihn an der Leine habe und versuche gerade vorzuführen, immer Pass geht, dann habe ich das falsche Tempo für diesen Hund. Also es gibt in der Medizin und damit natürlich auch in der Trainingslehre kein Immer. Das gibt es nicht. Es ist oft Meistens, manchmal, immer gibt es nicht. Ja? Und das möchte ich gerne mitgeben und einfach achtsam sein und schauen, wie geht's dem Hund. Es ist besser, einmal Gespenster zu sehen, als zu übersehen, was wirklich los ist.
Also wie gesagt, ich bin bis jetzt jedes Mal dankbar darüber gewesen, Dinge gleich ausdiagnostizieren zu lassen, als ewig lang drauf zu warten. So wie jetzt auch mit dem Coupard, wo ich einfach sehe, dass die Hüfte minimal schief ist.
Asymmetrisch ist, ja.
Dass er vom Gangbild mir, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 3 Tage gehabt, wo ich dich angerufen habe, sage ich, kann das eine Patellaluxation sein? Ja, ist kontrolliert, nein, ist es nicht. Ja. Aber einfach lieber nachgesehen und die Gewissheit, nein, ist nicht. Ja. Oder ist und ich kann von gleich mit einer Behandlung
und
starten.
Und was tun wir, ganz genau.
Genau, als ich schleppe solche Sachen ewig mit mir mit und versaue mir vielleicht einen Hund, der Freude am Sport gehabt hat, durch einen permanenten Schmerz beim Hund und eine dementsprechende dann Demotivation,
ja,
weil es einfach
absolut
nicht mal mehr funktionell,
genau,
möglich ist.
Genau.
Also sehe ich absolut genauso.
Naja.
Sabine?
Tut da was weh?
Mir tut einiges weh, ja.
Es zwickt, es zwackt.
Ich werde alt, ja, aber ich suche hier nicht.
Sieht so super nicht. Genau so ist es.
So, Sabine, ich habe noch eine Frage an dich, also mehrere Fragen noch, als Abschluss, weil das machen wir immer so. Hast du irgendwas, was du aktuell ankündigen willst? Also so als, du bist ja grundsätzlich in Pension, ja? Aber seminartechnisch machst du aktuell noch was oder machst du da auch nichts mehr?
Seminartechnisch kommt einiges Neues auf uns zu. Es ist noch ein kleines bisschen früh. Ich glaube, das Seminar, das ich wahrscheinlich wirklich ankündige, nein, ich kann es eigentlich beide ankündigen. Die neuen Sachen, die ich in der Pipeline habe, sind einerseits die Muskeln in Bewegung nach dem Buch von Professor Fischer, das ich mit der Karin Schreiner gemeinsam machen werde, wo es darum geht, wirklich einmal punktgenau nachzuschauen, welcher Muskel macht in welcher Bewegungsabfolge welche Aktion und wie kann ich ihn durch Training und Massage beeinflussen. Weil ganz vieles, was wir da aus der Anatomie kennen, ist Hörensagen. Und was der Professor Fischer gemacht hat, deswegen schätze ich ihn so, ich habe viele Seminare mit ihm gemeinsam gemacht, noch vor Corona, der hat nicht geglaubt oder gehört, sondern der hat es vermessen, und zwar an mehreren tausenden Hunden, und auf diese Studien werden wir uns beziehen.
Auf dem Laufband, glaube ich, war das, ne?
Das war das, wo er die Hunde am Laufband laufen hat lassen, genau. Und das ist das eine Seminar, auf das freue ich mich sehr, weil es sehr hands-on wird. Wir werden sehr wenig Leute nur nehmen, es wird sehr klein werden und sehr intensiv. Also wer einen rauchenden Kopf haben will und Anatomie bis zum geht nicht mehr können will, da ist da richtig. Und das nächste ist ein Seminar, das ich schon über Jahre mit mir herumschleppe und irgendwie wollte es nie jemand haben. Und das sind natürlich die Pfoten. Mhm. Auch die Pfoten werden gemeinsam mit der Karin Schreiner laufen. Wir sind ein ziemlich gutes Team miteinander und ergänzen uns wunderbar in unseren Interessensgebieten, aber diese Pfotenformation, wie ich sie bei den Hunden sehe und leider Gottes ganz besonders bei den Gebrauchshunderassen, darüber müssen wir endlich sprechen.
Also ob steil, ob flach, ob breit.
Lange Zehen, kurze Zehen und vor allem diese elende Geschichte mit den kurzen Krallen. Aber mehr sage ich nicht dazu, das kommt dann im Seminar.
Super, kannst du irgendwie so einen Zeitanhalt, mit wann wir damit rechnen können?
Ich denke, also das Muskel in Bewegungsseminar wird sicher noch heuer laufen. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube im November. Und ob wir die Pfoten heuer noch unterbringen, kann ich nicht sagen. Aber die Pfoten, die verfolgen mich schon so lange und ich muss immer wieder absagen und auf die freue ich mich ganz besonders.
Kann ich mir vorstellen. Noch von mir jetzt kurze Ankündigung, bevor wir zu dem, du kannst schon mal drüber nachdenken, ein Buch, das du gerade liest und ein Trainingstool, ja, bevor ich dich dann direkt frage.
Das ist lustig, weil ich habe gerade ein Hundebuch bekommen.
Und ich habe jetzt gerade eine Podcast-Auffolge mit dem Stefan Grad gemacht von Amazing People. So, der hat einen Podcast, der nennt sich Amazing People Podcast. Hat eine E-Commerce-Firma, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war eine total lustige Podcast-Folge. Eben einfach nur, wer bin ich, was mache ich?
Muss ich mal anmachen.
Ja, war wirklich ein total lustiges Gespräch, spannend. Und ja, ich freue mich auf weitere Projekte mit ihm. Ansonsten laufen bei mir heuer noch die Rettungshundemodule. Ich bin jetzt im Juli, da gibt es übrigens noch freie Plätze, auf einer Trümmer- und Spürhundewoche als Trainer in Rabschach in Tschechien. Das gleiche dann nochmal im Oktober. Und ansonsten ist halt bei uns meistens so, dass wir vom Veranstalter direkt gebucht werden und deswegen wenig Potenzial für externe Leute, die mitmachen, Teilnehmer ist. Ja. Und ich bin fleißig am Übersetzen an einem Buch, vom Englischen ins Deutsch, das sollte hoffentlich mit Ende Juli dann soweit sein. Das ist von der Edi Schon.
Echt? Hast du da Edi Schon ihr Buch gekriegt?
Ja.
Das ist lustig, weil die Edi hat mich angerufen und gefragt.
Lustig.
Das ist lustig.
Ich übersetze es.
Sehr, sehr, bin schon mal gekriegt.
Und ja, mein Rettungshundebuch ist nach wie vor in der Pipeline, aber irgendwie hat der Tag...
Mit der Edi habe ich ein Seminar in Österreich gemacht.
Ehrlich?
Voll lustig. Ja, die Edi war über die Science of Scent, glaube ich, haben wir es getauft. Da waren wir in Bad Kreuzen bei den Diensthunden von der Polizei, ja, und haben dort ein großes Seminar gemacht, das extrem gut angekommen
ist. Ich habe mit ihr eine Podcast-Folge gemacht.
Ja, die schon. Ja. Ja. Züchtet Kernterrier.
Ja, genau. Genau. Lustig. So, und jetzt freue ich dich tatsächlich.
Mein Buch heißt Hanging Dead.
Hanging Dead.
Hanging Dead und ist, glaube ich, die sechste Folge eines Krimis. Und dieser Krimi geht um eine Diensthundeführerin mit ihrem Schäferhund. Margaret Mitsuma heißt die Autorin. Und
schwedisch?
Nein, amerikanisch. Okay. Und die Bücher sind extrem gut geschrieben und die Sucharbeit mit den Hunden ist extrem gut geschrieben.
Cool.
Ja. Cool. Hanging Dead. Okay. Das ist der sechste Fall, glaube ich. Und was war das
Lieblingstool?
Was ich ja, eine Schwimmdummy. Wir haben einen Hydrotrainer nächste Woche.
Ich hätte jetzt glaubt, sie sagt Teebeutel.
Ach, Teebeutel. Nein, ich habe nächste Woche das Praktikum für den Kena, einen Hydrotrainer. Das ist ein Lehrgang, der läuft bei mir schon. Da habe ich zum ersten Mal die Idee versucht zu verknüpfen zwischen Theorie-Content online, so dass sich die Leute den fast ein halbes Jahr lang wirklich gut zu Gemüte führen können und wiederholen und so oft anschauen, wie sie wollen. Und das Praktikum dann auf den Punkt. Jetzt hoffe ich sehr, dass nächste Woche ein gutes Wetter ist. Und ein gutes Wetter wäre eigentlich kein Badewetter.
Nein, wird es nicht sein.
Ja, das ist perfekt, weil dann haben wir Platz am See. Sonst weiß ich noch nicht, wie man den See fluten mit
uns. Nein, also es ist jetzt ins Wochenende Regen angesagt und die ganze beginnt nächste Woche ebenfalls.
Ja, das ist wunderbar. Also Schwimmdummy im Augenblick.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Den Teebeutel, den holen wir jetzt raus, weil jetzt machen wir weiter mit
uns. Jetzt machen wir noch eine
Runde. Ja.
Sabine, aller herzlichen Dank. Noch ganz kurz, wenn dich die Leute wegen der Seminare erreichen wollen, nach wie vor über deine Website.
Facebook, Physiovet.
Ja.
Oder meine Homepage, physiovet.info.
Passt.
Genau.
Super.
Und kommt. Instagram auch, Physiovet.
Okay, kommt in den Shownotes noch einmal und herzlichen Dank, dass wir wieder Zeit für ein Gespräch gefunden haben zu einem super interessanten Thema, das uns alle Hundebesitzer, Pferdebesitzer und tatsächlich Haustierbesitzer eigentlich durch die Bank begleitet.
Definitiv. Danke dir.